Sternengeschichten Folge 634. Die Säulen der Schöpfung. Säulen der Schöpfung, das klingt ein bisschen nach Religion, und tatsächlich stammt der Begriff auch aus einer Predigt, die der britische Pastor Charles Haddon Spurgeon im Jahr 1857 gehalten hat. Ich will in dieser Folge aber nicht über Religion reden, sondern natürlich von Astronomie. Als Säulen der Schöpfung oder auf Englisch als die Pillars of Creation wird einerseits ein astronomisches Bild bezeichnet und andererseits auch das Objekt, das auf dem Bild zu sehen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dieses Bild alle schon mal gesehen habt. Es ist eines der bekanntesten astronomischen Bilder, das weit über die reine Wissenschaft hinaus populär geworden ist. Ihr könnt gern den Podcast kurz pausieren und nachschauen, wie die Säulen der Schöpfung aussehen, und dann werdet ihr wahrscheinlich sofort sagen, ach ja, das Ding. Also, um was geht's? Die Säulen der Schöpfung sind ca. 7000 Lichtjahre weit von der Erde entfernt und befinden sich im Adlernebel. Das ist ein sogenannter Emissionsnebel, also eine große Wolke aus Gas zwischen den Sternen, die vom Licht der Sterne zum Leuchten angeregt wird. Und es gibt dort deswegen Sterne, deren Licht die Wolke zum Leuchten anregen kann, weil solche Wolken genau die Orte sind, wo aus dem interstellaren Gas neue Sterne entstehen. Der Adlernebel ist ungefähr 20 Lichtjahre groß und die Sterne, die dort leuchten, die sind vergleichsweise jung, nur ein paar hunderttausend Jahre alt. Den Adlernebel kennt man seit 1745. Der Schweizer Astronom Jean-Philippe de Jussot hat ihn damals beobachtet. Unabhängig von ihm hat ihn auch der französische Astronom Charles Messier als Objekt Nummer 16 in seinem berühmten Messier-Katalog aufgenommen, weswegen der Adlernebel auch die Bezeichnung M16 trägt. Von den Säulen der Schöpfung hat man damals aber noch nichts gewusst. Den ersten Hinweis darauf hat der amerikanische Astronom John Charles Duncan gefunden, als er den Adlernebel im Jahr 1920 beobachtet und dabei seltsame dunkle Strukturen entdeckt hat. Weil die so komisch schlauchartig ausgesehen haben, hat man sie Elefantenrüssel genannt. Wirklich im Detail hat man die aber erst sehen können, als im Jahr 1995 das Hubble-Weltraumteleskop diese Region im Weltall fotografiert hat. Und dann war die Astronomie und der Rest der Welt wirklich enorm beeindruckt, was da zu sehen war. Ich mache es aber ein bisschen spannend und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das Bild zustande gekommen ist. Verantwortlich für diese Aufnahme waren die amerikanischen Astronomen Jeff Hester und Paul Scowen, und das, was das Weltraumteleskop zur Erde geschickt hat, war auf den ersten Blick nicht sonderlich beeindruckend. So ein schwarzer Blob vor einem grauschwarzen Hintergrund mit jeder Menge weißer Kratzer überall am Bild verteilt. Aber so ist es in der Astronomie immer. Die Rohdaten, die man bei einer Beobachtung bekommt, die schauen selten so beeindruckend aus wie die Bilder, die man daraus erstellen kann. Diese ganzen Kratzer zum Beispiel, das sind die Spuren, die die kosmische Strahlung aus dem All auf den Detektoren eines Teleskops hinterlässt. Die kann man aber leicht durch entsprechende Bildbearbeitung entfernen. Und dann hat man einen schwarzen Blob ohne Kratzer, und der ist deswegen schwarz, weil die digitalen Kameras ja keine Farben aufnehmen können. Die messen einfach nur die Intensität der Strahlung und fertig. Wenn man Farben haben will, dann muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Schauen wir dafür nochmal zurück zum Adlernebel. Ich habe zu Beginn gesagt, dass das eine Gaswolke ist, die zum Leuchten angeregt wird. Im Detail funktioniert das so. Bestimmte Atome, zum Beispiel Sauerstoff, können angeregt werden, wenn das Sternenlicht der Umgebung genug Energie auf sie überträgt. Und solche angeregten Atome geben die Energie aber schnell wieder ab, und zwar in Form von Licht bei einer ganz konkreten Wellenlänge, die sich je nach Art des Atoms unterscheidet. Deswegen leuchten diese Emissionsnebel auch so bunt. Jede Art von Atomen, die sich dort befinden, die senden ihr eigenes Licht aus. Bei der Beobachtung kann man jetzt bestimmte Filter verwenden, die nur Licht mit der Wellenlänge eines dieser Atome durchlassen und das dann später farblich darstellen. Im Fall des Hubble-Teleskops und des Adlernebels hat man drei unterschiedliche Filter verwendet. Einer hat das Licht der Wasserstoffatome durchgelassen, einer das von Schwefelatomen und einer das von Sauerstoff. Und entsprechend der Farben dieses Lichts hat man das Wasserstoffbild in Grüntönen, das Schwefelbild in rötlicher Farbe und das Sauerstoffbild in Blau eingefärbt und alle drei zu einem einzigen Bild kombiniert. So ist das fertige Bild der Säulen der Schöpfung entstanden und ich sage der Vollständigkeit halber noch dazu, warum auf diesem Bild die obere rechte Ecke komplett schwarz ist. Das liegt daran, dass man nur 3 der 4 Kameras von Hubble verwendet hat, weil eine mit einer zu geringen Auflösung gearbeitet hat. So, jetzt haben wir ein fertiges Bild. Darauf zu sehen ist ein Weltraum, der grün-bläulich leuchtet mit ein paar rötlich scheinenden Sternen. Dominiert wird das Bild aber von 3 dunklen Säulen, die sich dramatisch in die Höhe recken. An ihren Rändern leuchten sie hell, dazwischen sind sie rot-braun bis tiefschwarz. Ihre Form ist komplex, die höchste Säule, ganz links im Bild, die türmt sich aus unterschiedlichen Wolken hoch nach oben und hat jede Menge fingerartige Auswüchse an ihren Seiten. Die Säule in der Mitte, die hat viel glattere Konturen, ist aber auch viel dunkler und die kleinste Säule ganz rechts, die scheint sich irgendwie am unteren Ende aufzulösen, als würde sie gerade dabei sein, ins Weltall hinauszufliegen. Das sind die Säulen der Schöpfung. Und dieser Name klingt nicht nur viel schöner als Elefantenrüssel, sondern ist auch gar nicht so übertrieben. Was man dort sieht, ist tatsächlich Schöpfung. Dort entstehen neue Sterne. Das hat man auch vorher schon gewusst. Aber die Säulen der Schöpfung, die haben diesen Prozess in einem Detailreichtum gezeigt, den man bis dahin nicht gekannt hat. Die Säulen sind einige Lichtjahre lang, die erheben sich wie Stalaktiten in einer Höhle aus dichten Wolken, die vor allem aus Wasserstoff entstehen. Und der Wasserstoff in ihnen ist dort dicht genug, damit sich daraus neue Sterne bilden können. Auch das war bekannt. Was man in den Säulen der Schöpfung aber erstmals gesehen hat, waren verdunstende gasförmige Globulen, auf Englisch Evaporating Gaseous Globules, abgekürzt EGGs oder Eggs. Und vermutlich hat es irgendwer lustig gefunden, dass da Eggs, also Eier, im Adlernebel sind, aber wir gehen jetzt nicht weiter auf den Humor oder den Mangel davon in der Wissenschaft ein. Diese Eggs, die kann man sich als sehr dichte Taschen aus Wasserstoffgas vorstellen. Darin entstehen Sterne, aber wir kriegen davon nicht viel mit, weil wir nicht durch das Gas und den Staub hindurchschauen können. Wenn jetzt aber in der Nähe junge und heiße Sterne existieren, dann schicken die auch sehr viel energiereiche Ultraviolettstrahlung ins All. Die kann das Gas der Eggs quasi verdampfen. Das nennt man Photoevaporation. Anders gesagt, die Strahlung heizt das Gas auf. Die Teilchen bewegen sich schneller als vorher und strömen von den Säulen hinaus ins All. Übrig bleibt nur der innerste Kern der Eggs, die dichtesten Regionen aus Gas, in deren Zentrum die Sterne dabei sind, gerade zu entstehen. Schaut man sich die Säulen der Schöpfung ganz genau an, dann sieht man jede Menge dieser Eggs. Manche davon befinden sich an den Spitzen der aus den Säulen hinauswachsenden kleinen fingerartigen Strukturen. Manche haben sich schon abgelöst und schweben neben den Säulen im All. Diese Stadien der Sternentwicklung hat man noch nie so detailliert vorher beobachten können. Und es ist ein wichtiges Stadium. Je mehr Gas durch die UV-Strahlung evaporiert wird, desto weniger kann davon zur Sternentstehung beitragen. Oder anders gesagt, je schneller die Eggs vom Rest der Gaswolken in den Säulen getrennt werden, desto weniger Masse können sie haben. Aber woher wissen wir eigentlich, dass da so viel UV-Strahlung ist? Dafür ist der Schwefel gut. Ich habe vorhin gesagt, dass das Bild mit Filtern gemacht worden ist, die das Licht von Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefelatomen durchlassen. Und der Schwefel scheint da irgendwie nicht ins Bild zu passen. Wasserstoff ist klar. Das ist der Hauptbestandteil der interstellaren Wolken, der Hauptbestandteil der Sterne, eigentlich der Hauptbestandteil des ganzen Universums. Natürlich ist er auch dort zu finden. Sauerstoff ist auch noch nachvollziehbar. Dieses Element wird im Inneren von Sternen durch Kernfusion erzeugt und nach ihrem Ende überall im All verteilt. Aber auch wenn wir das so nicht auf dem Schirm haben, gilt das auch für den Schwefel. Auch der wird überall im All verteilt, in kleineren Mengen, aber er ist da und Schwefel kann in der Astronomie als Hinweis, als Indikator für UV-Strahlung verwendet werden. Die sehr starke UV-Strahlung junger Sterne, die kann den Schwefel auf ganz charakteristische Art anregen, was Licht mit einer ganz charakteristischen Wellenlänge verursacht. Und darum sieht man die Sterne, die sich auf dem Bild der Säulen der Schöpfung befinden, die auch rötlich leuchten. Aber das Schwefellicht ist vor allem wichtig, wenn man die Photoevaporation nachvollziehen will. Überall dort, wo viel UV-Strahlung auf die Gaswolken trifft, trifft sie auch auf den Schwefel, der dort ist, und der fängt an, auf seine typische Weise zu leuchten. Und wenn man dieses Licht gezielt beobachtet, kann man herausfinden, wie intensiv die UV-Strahlung an bestimmten Orten dieser Wolke wirklich ist und wie effektiv das Gas der Säulen dadurch verdampft wird. Die Säulen der Schöpfung sind also nicht nur Orte, wo wir direkt bei der Entstehung von etwas Neuem zuschauen können. Die Säulen lösen sich auch auf. Die Fotoevaporation, die geht immer weiter. Das Gas kann auch durch Supernova-Explosionen in der Umgebung regelrecht weggepustet werden, was den Vorgang noch beschleunigt. Und im Jahr 2007 hat man einige Hinweise gefunden, dass das vielleicht sogar schon passiert ist dort. Diese Beobachtungen sind aber umstritten. Nicht umstritten ist, dass die Säulen der Schöpfung verschwinden werden. Das kann ein paar hunderttausend Jahre dauern oder ein paar hunderttausend Jahre mehr, aber auch nicht recht viel länger. Was aber immer noch genug Zeit für uns ist, die Säulen der Schöpfung zu erforschen. Dem ersten Bild aus dem Jahr 1995 sind natürlich noch weitere gefolgt. Das Hubble-Teleskop selbst hat mit seiner später verbesserten Optik im Jahr 2015 nochmal hingeschaut und das neuere James Webb-Weltraumteleskop hat im Jahr 2022 ein Bild aufgenommen, das noch sehr viel mehr Details zeigt. Jedes Bild ist auf seine eigene Art wissenschaftlich wertvoll und wunderschön. Die Säulen der Schöpfung sind das beste Beispiel dafür, wie sich Astronomie und Ästhetik, Physik und Philosophie, Sterne und Spiritualität verbinden. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft treffen dort auf die Erhabenheit des Universums. Die Säulen der Schöpfung berühren uns alle. Musik.